Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Diese therapeutische Beziehung, wenn die auf einem guten Niveau ist, ich glaube schon, dass das definitiv in der Kommunikation einfacher ist und auch im Umgang mit der Genesung, also mit der Gesundheit, dass jemand zuhört, ne, dass das macht ja, wissen wir alle auch, das macht ja was mit einem. Und häufig ist das, dass sie dann auch ja Sachen, was ich schon gerade meinte, auch ne, aussprechen. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass man was gemacht hat und auch wirklich so einen Heulkrampf bekommen, so, ne? Hm. Körper und Geist hängt ja auch so viel miteinander zusammen. Und wenn sie bei uns in den Räumlichkeiten liegen, das ist teilweise unfassbar, was uns da auch entgegenkommt, sozusagen. Was wir aber nicht unser Bereich ist.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomind mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen. Ja, bevor ich Phil gleich hier offiziell zur neuen Folge begrüße, muss ich leider eine kurze Entschuldigung vorweg schicken. Wir hatten nämlich im mittleren Drittel dieser Folge ein paar Tonprobleme, waren davon ausgegangen, dass unsere Interview-Software das Problem von alleine regelt. Allerdings sind diese Wackler leider weiter in der Tonspur. Damit müssen wir in dieser Folge leider leben. Fürs nächste Mal geloben wir wieder Besserung. So, jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spomind Podcast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast mir gegenüber sitzen, zumindest im digitalen Raum. Erstmal herzlich willkommen, Katharina Hubert. Katha ist quasi, Katha, darf ich eigentlich Katha sagen? Oder?
Ja, weil auf das jeden fast Fall. Jemand, klar, ja, ich glaube, so bin gut. Ich auch bekannt.
Ja, sehr gut. Katha ist quasi die Physiotherapeutin vom deutschen Beachvolleyball-Nationalteam beziehungsweise am Olympiastützpunkt in Hamburg aktiv als Physiotherapeutin. Und wir haben jetzt uns aktuell ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Monat Februar mit dem Thema Therapie, im weitesten Sinne mal uns damit auseinanderzusetzen. Und da war aus meiner Historie auch so der erste Ansatz, boah, Therapie ist für mich so automatisch Physiotherapie und alles, was irgendwie auch so ein bisschen mit dem Körper zusammenhängt. Deswegen, Katha, cool, dass es gepasst hat. Du bist seit 2007 Physiotherapeutin, bist seit 10 Jahren für den DOSB, glaube ich, habe ich gelesen, auf deiner neuen Homepage. Also auch da nochmal, sehr gut. Und hast aber kommst selber aus dem Sport, hast einen Leistungssport Schwimmen betrieben und hast quasi auch da eine ganz tiefe Verbindung, schimpfst dich in Anführungsstrichen Sporttherapeutin. Wo siehst du die Verbindung? Warum bist du Physiotherapeutin geworden? Wollte doch eigentlich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, vielleicht mit dem Sport damit groß geworden bist, aber hilf uns mal, nimm uns mal mit, erzähl uns mal ganz kurz so ein bisschen deine Geschichte dazu.
Ja, moin erstmal. Ich habe eine kleine Korrektur. Ich bin aktuell nicht am Olympiastützpunkt mehr tätig. Genau, ich habe da 10 Jahre lang als Physiotherapeutin gearbeitet und bin jetzt seit 21 quasi selbstständig tätig und nicht mehr direkt am Olympiastützpunkt, aber habe noch einen engen Bezug, weil meine Athleten, die ich betreue, natürlich da trainieren. Und genau, witzigerweise, du hast es schon angesprochen, ich war früher auch Leistungssportlerin, Schwimmerin und habe damals auch schon am Olympiastützpunkt in Hamburg trainiert. Also ich habe da schon auch eine ganz gute Verbindung hin. Genau, und auch in der Zeit, wo ich selber noch geschwommen bin, habe ich so ein, ich glaube in der 8. Klasse macht man so ein 3-wöchiges Berufspraktikum. Das habe ich dann in der Physiotherapie bei uns am Olympiastützpunkt gemacht und fand das irgendwie schon mal ganz spannend. Das war so meine erste Berührung mit der Physiotherapie und habe mir gedacht, naja gut, wenn ich das irgendwie
nach meinem Abitur immer noch cool finde, dann mache ich das einfach. Und so war es dann auch. Nach dem Abi habe ich gedacht, na gut, was mache ich jetzt? Klingt immer noch gut, immer noch spannend. Und dann bin ich halt so den Weg in die Physiotherapie ganz normal gestartet. Und ich glaube, was mich mittlerweile oder immer noch auch antreibt und was ich auch vielleicht damals schon wollte, vielleicht war ich noch ein bisschen naiver unterwegs, weiß ich nicht, aber jetzt ist es so wirklich dieses, dass man was entwickeln kann. Also ich finde, also mit Menschen zu arbeiten, das wollte ich schon immer, das weiß ich auch noch, aber ich finde das sehr, sehr Herausforderung auf der einen Seite auf jeden Fall, aber ich finde es auch so schön, dass man so einen Beitrag irgendwie in die Gesellschaft machen kann, dass man was gemeinsam entwickelt. Also ich bin ja nur so gut in meiner Behandlung, wie auch der Gegenüber, also der Athlet oder der Patient mit mir zusammenarbeitet, dass man halt gemeinsam so ganzheitlich auch auf dieses Thema Therapie schaut. Das macht mir super viel Spaß und das treibt mich auch an. Und es ist sehr individuell. Also auch wenn der gleiche Mensch dann zu mir kommt, die Sessions sind total unterschiedlich. Es wird nie langweilig. Es ist irgendwie so ein toller Prozess. Ja, man muss dem Prozess auch immer vertrauen und das manchmal dauert das auch sehr lange, aber das ist irgendwie sehr dynamisch und sehr wechselhaft, das, was man da so macht. Also ja, ich glaube, das ist jetzt rückblickend, ich mache das ja schon ein bisschen länger jetzt, so ich glaube 17 Jahre sind es knapp. Und ja, jede Herausforderung, die man da so meistert, die stärkt dann aber auch so das Wissen, was man auch schon hatte oder ja, man baut es immer ein bisschen weiter aus.
Also das, was du erzählst, gerade interpretiere ich auch so voll meine vielleicht Kerntätigkeit in dem Sinne, Coaching, Beratung etc. Und denke ich auch, ne, man kennt eigentlich das Konzept, aber je nachdem, wer dir gegenübersteht, bist du immer so einer Herausforderung gegenübergestellt, wo kannst du anpassen, was machst du vielleicht zuerst, wo änderst du nochmal so die Reihenfolge oder wo musst du dich wirklich auch vielleicht so ein bisschen zurücknehmen und einfach den anderen mal so machen lassen und so ein bisschen sein Tempo vorgeben lassen. Deswegen, also das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, deswegen finde ich eigentlich ganz cool, dass wir da heute zusammenkommen und mal im Podcast drüber sprechen, wie viel eigentlich auch so Physiotherapie, beziehungsweise sage ich mal auch so mentale Arbeit und körperliche Arbeit irgendwie auch zusammengehört. Ja, also ich nenne es jetzt mal körperliche Arbeit oder so Reha-Arbeit, ja, in dem Sinne. Ja. Und gleichzeitig muss ich aber auch gestehen, wo ich gelesen habe, dass du auch schon nochmal selber Leistungssport betrieben hast. Ich glaube, viele, die im Leistungssport waren, haben ja irgendwie auch so eine ganz besondere Beziehung zum Körper. So auch unter diesem Recovery-Prozess, Druck oder sich selber auch so ein bisschen steuern. Deswegen finde ich das gar nicht so oder kenne ich auch viele andere, die irgendwie aus dem Sport diesen Weg gegangen sind. Was würdest du sagen, was macht einen guten Physiotherapeuten aus?
Jetzt unabhängig vom Sport, meinst du?
Ja, vielleicht auch mal unabhängig vom Sport, wenn es überhaupt gelingt, die Frage so zu beantworten. Ja.
Ja, also unabhängig vom Sport jetzt erstmal, glaube ich, dass du den Menschen da abholst, wo er gerade steht. Und ihn nicht irgendwas aufstülpst sozusagen und auch mit dem Tempo des Patienten gemeinsam gehst und ihn dann da so an die Hand nimmt, dass man, ja, das ist, glaube ich, das unabhängig von dem, was man alles an Wissen in seinem Kopf hat, dass man wirklich erstmal schaut, hey, wo steht eigentlich der gegenüber und was ist sein Anspruch auch, was ist er gerade bereit, was kann er gerade machen, in welchem Tempo vor allem kann er das machen und was bedarf es dann halt und bedarf es auch nicht nur mich als Physiotherapeutin, und das ist ja auch diese Schnittstelle, die wir auch definitiv ja auch haben, sondern was brauche ich, um sein Problem zielorientiert lösen zu können, ne? Und das ist dann ja super facettenreich eigentlich immer und auch ja multifaktoriell, ne? Das wird dann schon wieder spannend auch, ne?
Wie gehst du da vor? Also was sind so deine Tools, um jemanden abzuholen oder beziehungsweise dich auch vielleicht persönlich darauf einzustellen, wo er gerade ist?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es als Tools so bezeichnest, ne? Also weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, viel auch intuitiv, kann ich mir so vorstellen. So, also ganz ehrlich, es ist auch ganz viel Lebenserfahrung, wie ich auch bin. Klar, eine Rolle als Cutter, als Physiotherapeutin, aber da fließt ja auch so ein bisschen mein privates Cutter-Sein mit rein. Natürlich orientiere ich mich und hangele ich mich entlang meiner ganzen Anamnese, strukturellen Untersuchungen, was man da alles hat. Aber da, ich glaube, da findet ganz, ganz viel unterbewusst statt. Und man lernt sich dann ja auch in so einer Wechselwirkung immer kennen. Und das ist auch nicht sofort nach dem ersten Termin, glaube ich. Teilweise passiert noch so nach, weil die 10 Terminen, sage ich mal, irgendwas, wo ich denke, ah ja, okay, krass, ach, so tickt er eigentlich. Ach, dann müssen wir eigentlich nochmal eigentlich einen anderen Weg einschlagen, ne? Und auch, also, was, wo ich ganz viel, wo ich ganz viel arbeite, ist dieses Interdisziplinäre. Also, ich versuche mich schon schnell mit anderen Disziplinen zu vernetzen, also sei es mit, ne, ich nenne jetzt mal einen großen psychologischen Bereich, je nachdem, was ihm noch den Patienten oder Sportler noch so umgibt, ne, und da kann ich natürlich super viel auch draus lernen und auch draus ziehen, was meine Arbeit als Physiotherapeutin dann wieder besser macht, weil die natürlich auch den Patienten kennen oder kennenlernen in der Zeit, wo wir ihn betreuen, und das hilft mir auch, so ein rundes Bild irgendwie dann wieder zu haben. Also ja, so eine Mischung aus allem irgendwie. Ne?
Als wir vorab gesprochen haben, hast du mir auch schon erzählt, dass ihr euch gerade in der Arbeit mit dem Beachvolleyball-Nationalteam, dass du dich da extrem auch austauscht mit eurer Sportpsychologin, der Annette. Da würde ich aber ehrlicherweise ganz gerne später nochmal drauf zurückkommen, und dann vielleicht auch nochmal so das ganze Thema Beachvolleyball und so die Arbeit, die du dort machst, mal zu beleuchten. Jetzt nochmal wirklich in so in deiner Physiotherapie-Rolle. Arbeitest du bewusst mit deiner Rolle? Oder wie benutzt du das für dich im Kontext dann deiner täglichen Arbeit?
Wie meinst du genau mit der Rolle? Also
naja, das, was du gerade gesagt hast, ich bin in meiner Rolle als Physiotherapeutin, und ich habe aber auch eine Rolle, oder ich selber habe einen anderen Bezug manchmal auch als Persönlichkeit, nenne ich jetzt mal so. Und was ich halt immer feststelle, Kada, ist halt, dass diese Rolle ist halt immer sehr, ist ein wichtiges Buzzword, so richtig wichtiges Schlagwort. Und gleichzeitig, niemand wechselt bewusst Rollen. Habe ich noch niemanden erlebt, so. Das heißt, es geht ja eigentlich bloß darum, sich dem so ein bisschen bewusst zu werden und vielleicht auch mal drauf zu gucken, was mache ich eigentlich in meiner Rolle und was will ich eigentlich gar nicht machen, so. Also so diese Misfits, diese inneren Konflikte, so, die einfach aus der Welt zu räumen. Und deswegen war jetzt so meine Frage, wie du das so in deiner täglichen Arbeit machst. Und ich probiere ja auch manchmal so meine eigenen Approaches und Ideen so mal rückzukoppeln in so einem Podcast-Gespräch mit verschiedenen Gästen, die dann natürlich auch ganz verschiedene Lebenswelten mit sich bringen. Und deswegen frage ich einfach so, wie benutzt du dieses Wort Rolle oder vielleicht auch dieses, was dahinter steckt für dich?
Ja. Ich mache, glaube ich, nichts Bewusstes, wie du auch schon sagst, ne? Man geht auch nicht in die Praxis und sagt so, jo, jetzt bin ich halt die Rolle Physiotherapie, das auf gar keinen Fall. Also ich würde mal von mir behaupten, dass ich immer super authentisch bin und auch wirklich viel teilweise auch diese Rolle Kata oder, naja, Kata als Privatperson, ich bin halt ein Ganzes auch, ne? Ich kann es manchmal gar nicht so loslösen, aber ich versuche halt immer schon, das ist auch so mein Anspruch, super professionell auch zu sein und im Sinne des Patienten zu handeln, ne? Auch wenn ich teilweise vielleicht privat was anderes für irgendwie wahrscheinlich besser finden würde oder mit Freunden anders sprechen würde, um deren Problem oder meine Ansage machen würde, das kannst du mit Patienten, das gehört sich für mich nicht, weil es muss um das Ziel und den Wunsch, das Ziel des Patienten gehen, und da muss man sich teilweise auch manchmal so ein bisschen zurücknehmen. Es gibt manchmal Situationen, da sage ich dann auch sowas bewusst wie, so, ich spreche mal nicht als Physiotherapeutin zu dir, sondern als Cutter. Und ganz ehrlich, guck doch mal so und so. Das ist dann halt, wenn man sich so länger kennt, aber dann benenne ich das halt. Oder ich gebe halt manchmal so, hey, wenn sie mich dann auch fragen, darf ich eigentlich schon wieder das und das nach der Verletzung? Dann sage ich sowas, naja, also pass auf, als Physiotherapeutin muss ich dir das und das und das empfehlen. Aber die private Cutter würde vermutlich genauso ungeduldig sein wie du und eventuell das. Aber man muss natürlich schon auch pflichtbewusst und handlungsorientiert davor gehen. Und ja, das ist dann halt immer wechselhaft. Aber mittlerweile, das habe ich früher definitiv nicht so machen können, glaube ich schon, dass ich da einen ganz guten professionellen Bezug zu habe.
Mhm. Ja, aber das ist ja schön, dass du das ansprichst, ne? Dieses Bewusstsein, einfach da das Bewusstsein schaffen und auch bei dem anderen so ein bisschen das Bewusstsein schaffen. Erstens, dass du verschiedene Rollen hast und zweitens aber auch, um Empathie und Beziehung so ein bisschen aufzubauen und vielleicht auch dann näher an den Rand zu kommen, als nur zu sagen, hey, hier, mach das nicht und kannst du nicht und solltest du nicht, sondern einfach zu sagen, ja, ich verstehe dich schon, ne? Also ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. Finde ich cool. Ab und zu benutze ich da dann bei der Geschichte, was du gerade erzählst, das Wort Tools, aber das sind letztlich genauso diese Haltungen, okay, und so die Ideen, wie man dann letztlich diese ganzen Theorien oder was man halt psychologisch machen kann, dann überhaupt in die Praxis umsetzen kann. Deswegen ist das ganz, ganz eine coole Geschichte dazu.
Ja, oder auch ergänzend auch dazu, ich habe da noch einen ergänzenden Gedanken, mhm, weil genau, was du halt gerade angesprochen hast, das ist ja genau das, diese Empathie, ne? Ich glaube halt auch, dass da unser Beruf super auch connected mit diesen psychologischen oder Mindset-Gedanken, ne? Also wenn diese therapeutische Beziehung, ja, ich glaube, therapeutische Beziehung kann man, glaube ich, nennen, zwischen meiner Person und dem Patienten, wenn die auf einem guten Niveau ist. Ich glaube schon, dass das definitiv in der Kommunikation einfacher ist und auch in, sag ich mal, Umgang mit der Genesung, also mit der Gesundheit. Also wenn, ist ja auch so, wenn man sich nicht versteht, in Anführungszeichen, kann man zwar noch professionell miteinander arbeiten, aber ich glaube, das ist total der Bonus, wenn man eine sehr, sehr gute therapeutische Beziehung hat. Und ich meine, das kannst du ja viel besser einschätzen, oder ich höre es manchmal auch von Annette, ne, dass das auch Mindset ganz viel ausmacht, wenn man so als Team quasi interagiert. Und dafür bedarf es, glaube ich, genau das, dass man dann auch doch mal sagt, hey, ich verstehe das total und ich fühle diesen Gedanken auch. Nur wir müssen jetzt nochmal das und das so angehen. Das entwickelt sich ja auch. Auf der anderen Seite hat man ja auch das, wenn es sich nicht entwickelt, die therapeutische Beziehung, dann muss man sich auch, glaube ich, im Sinne der Zielsetzung und im Sinne auch der Gesundheit des Patienten auch mal voneinander trennen. Hm. Man sagt, hey, das funktioniert mit uns beiden jetzt doch nicht. Ne, das habe ich auch schon gehabt. Und das ist dann auch trotzdem eine sehr schöne, ehrliche Basis. Und muss man sie halt auch dazu sagen, hey, ich bin nicht die richtige Physiotherapeutin für dich.
Ja. Das war ehrlicherweise mal genau mein Gedanke, auf den ich nochmal aufgreifen wollen würde. Wie genau setzt du Grenzen so in dem Sinne? Und klar, Flucht ist immer so eine, also ist eine letzte Grenze, oder ist die Grenze, wo es dann definitiv eindeutig wird, dass da eine Grenze vielleicht da ist. Weil genau darum geht's ja. Du hast ja auch gesagt, Mensch, ich möchte gerne professionell sein, aber was heißt das für dich so, ne? Das heißt ja irgendwo innerhalb von deinen Grenzen bleiben oder dein, so möchte ich arbeiten. Vielleicht auch so im Coaching, also damit meine ich auch so ein bisschen im Trainingsalltag, benutzen wir auch relativ oft das Wort Prinzipien. Das wirst du ja ähnlich haben, ne? Also ähnlich so ein paar Prinzipien, was dir wichtig ist. Kommunizierst du das oder sagst du, Mensch, das lebe ich automatisch vielleicht vor und guck mal, wie der andere so tickt, ob der mitzieht, ob der das auch so mitträgt oder machst du das vielleicht, machst du es ganz eindeutig und hier ist meine Praxis. Also ich weiß ja, du hast ja, glaube ich, noch keine Praxis, ne? Genau, wenn ihr hier reinkommt, dann hier meine Regeln und nur so geht's los, ja.
Doch, ich habe schon meine eigenen vier Wände, das habe ich schon.
Okay.
Aber hat auch, glaube ich, damit nichts zu tun. Ich glaube, ich mache beides. Mhm. Also mittlerweile. Mhm. Das ist ja auch, man entwickelt sich ja auch als Physiotherapeutin irgendwie auch weiter im besten Falle. Und über die 17 Jahre habe ich mich definitiv da weiterentwickelt. Was übrigens auch noch, finde ich, was Spannendes ist, wenn man so ein Beruf ist, wie wir sind, dass man sich also im besten Fall immer auch mal reflektiert, was man da so macht. Und daraus hin auch wirklich so eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie auch machen kann in seinem Job. Das finde ich auch super spannend. Aber ja, ich kommuniziere. Also ich mache beides, ich kommuniziere auch, aber ich lebe es auch vor. Und wann und wie ich das kommuniziere, hängt immer so ein bisschen dann davon ab, wie lange kennt man sich vielleicht schon, welche therapeutische Beziehung hat man miteinander oder was wird auch eingefordert. Ne? Also auch im Sport, muss ich sagen, wird das sofort eingefordert. Also da sind wir ganz, ganz klar auf allen Seiten. Das müssen wir aber auch, weil wir natürlich da so ein ganz großes übergeordnetes Ziel auch immer haben und mit wir halten mit irgendwas zurück oder sind nicht ehrlich miteinander, kommt man im Sport nicht weit. Ich sag mal, im so normalen Leben mit den Patienten, da gucke ich halt auch wieder das Tempo und die Auffassungsgabe vielleicht auch des Patienten, wie weit sind sie da auch so vom Mindset, wie vertragen sie auch, und dann definitiv gibt es da auch Grenzen
oder beziehungsweise bevor man so, man nach keine klaren Grenzen, also ich jetzt eigentlich nicht, aber man spricht da mal drüber, man kommuniziert dann irgendwann mal drüber, wenn man das Gefühl hat, naja, hier geht's irgendwie in eine Richtung, das ist auch nicht mehr zielführend und nicht mehr handlungsorientiert, so, lass uns mal irgendwie drüber sprechen. Man denkt ja mal erst, in der Physiotherapie wird nicht so viel gesprochen, ist eher so mechanische Arbeit, aber das ist eine super krasse Verbindung irgendwie auch zu diesem Ganzen, was hier im Kopf irgendwie los ist. Und wenn ich, also was für mich wichtig ist, dass ich meine Fähigkeiten kenne, dass ich meine eigenen persönlichen und beruflichen Grenzen kenne, und wenn ich irgendwie nicht mehr weiter weiß, dass ich mir dann auch quasi in Anführungszeichen Unterstützung oder mit jemandem zusammenarbeite, der, also im Sinne von, ne, also es gibt ja viele Sachen, Sport, also Sportpsychologie oder auch nur Psychologie oder Ernährungsberatung oder Personal Training oder alles, was diesen Patienten umgibt, dass ich mir da letztendlich die Unterstützung hole und vor allem nicht denke, dass ich das selber beheben kann, weil das definitiv kann ich nicht. Und das finde ich so sehr wichtig, gerade in der Physiotherapie, weil man mit sehr vielen Sachen in Berührung kommt, aber unsere Fähigkeiten sind halt begrenzt. Und das sollte man auch wissen und beachten.
Sind ja auch, ist ja auch eine Form von Grenzen. Also so die eigenen Grenzen quasi wahren und dann sagen, Mensch, das ist jetzt hier, hier höre ich auf. In dem Kontext, Katha, habt ihr in der Ausbildung oder auch vielleicht in Weiterbildungsthemen psychologische Inhalte, wo ihr genau diese, ich nenne es jetzt mal Therapeuten-Patienten-Beziehung irgendwo so ein bisschen auch vielleicht nochmal aus professioneller Sicht gespiegelt bekommt oder vielleicht auch, wie gesagt, ein, zwei Tools vielleicht an die Hand bekommt, wie man mit Menschen vielleicht auch zielorientiert dann besser in den Prozess reingehen kann? Oder ist da sehr viel, ich sag mal so, Erfahrung und Lebensschule mit dabei?
Also ja, das auch, aber eine Grundlage haben wir zum Glück bekommen, muss man auch sagen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir damals in der Grundausbildung Physiotherapie, da ist auf jeden Fall ein Fach auch Psychologie. Da hat man so einen groben Überblick für die Krankheitsbilder bekommen, was es da so gibt. Man musste auch ein Praktikum in der Psychiatrie machen, also in dem Rahmen, dass man auf jeden Fall schon mal weiß, hey, da ist diese Komponente, aber natürlich reicht es nicht aus und dann hängt es so ein bisschen davon ab, genau je nachdem, welche Fortbildung du selber als Physiotherapeut da machst, dann bekommst du schon weitere Einblicke und aber auch Tools nicht, eher so, hey, wenn das und das ist oder ihr das und das vermutet, setzt euch mit einem Psychologen zusammen oder fragt mal jemanden um Rat, wie ihr damit umgehen könnt, dass man halt eher so diese, sag mal, diese Red Flags, ne, oder das sind ja Yellow Flags, so, dass man die quasi ausfindig macht sozusagen, weil das ist ja nur, wir hören ja auch immer sehr viel und Körper und Geist hängt ja auch so viel miteinander zusammen und wenn sie bei uns in den Räumlichkeiten liegen, das ist teilweise unfassbar, was uns da auch entgegenkommt sozusagen, was wir aber nicht unser Bereich ist, aber wir können damit halt super viel anfangen, wenn man so eine gewisse, glaube ich, Grundlage hat und da habe ich doch schon mal was gehört, ich verweise vielleicht mal oder manchmal ist es auch einfacher, glaube ich, aus der Physiotherapie sich zu sagen, hey, weißt du was, ich habe da jemand an der Seite, ich Mentalcoach, was auch immer, vielleicht magst du mal, hier ist die Adresse, der Kontakt, ne? Es kann ja auch super schnell, also was Lapidares sein, aber es kann ja auch mal schnell wirklich in eine Richtung gehen, wo du auch wirklich intervenieren musst sozusagen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das immer wieder, also es wird immer wieder aufgegriffen. Und ich finde in den letzten Jahren definitiv mehr als, sagen wir damals vor 17 Jahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, im Sport erst recht. Also im Sport ist nochmal eine ganz andere Schiene. Da wird es auch sehr, sehr mit einer großen Zeit invest in der Ausbildung oder in der Fortbildung über diese ganzen mentalen Themen gegeben. Aber da ist die Schnittstelle natürlich auch nochmal viel, viel enger, als wenn ich hier, sag mal, den Patienten, den regulären Patienten letztendlich habe. Ne? Da ist es ein bisschen anders, ja.
Ja, ich hatte auch so im Vorhinein, als ich mir überlegt habe, worüber wir sprechen können, auch immer so den Gedanken und das Bild halt gezeichnet, dass ihr ja trotzdem auch eine ganz also per se in deiner Arbeit überschreitest du ja quasi Grenzen. Grenzen im Sinne von, nicht jeder berührt uns oder geht in Schmerzpunkte rein etc. Jetzt klar, ne? Jemand, der im Sport aktiv ist, der kennt das vielleicht auch oder hat so einen gewissen Erfahrungsschatz in dieser Arbeit mit Physiotherapeuten. Also ich spreche jetzt quasi ein bisschen auch aus Athleten- und Patientensicht. Und trotzdem ist es ja wichtig, glaube ich, auch zu wissen, dass das nicht jeder so tickt, ne? Also dass nicht jeder so vielleicht diese, wie soll ich denn sagen, so diese unberührte ist ein falscher Begriff, aber so dieses, na, dass Berührungen einfach bei jemandem was auslösen können auch, ne, mental, das meine ich damit. Hast du das irgendwie für dich schon mal?
Ich glaube, das hat man total häufig. Also ja. Von bis, ne? Also ich glaube, es passiert, also man weiß ja, dass da immer was passiert, ne? Also taktile Reize, zu setzen, dass jemand da ist für einen, zuhört, ne, das macht ja, wissen wir alle auch, ne, das macht ja was mit einem. Und häufig ist das, dass sie dann auch, ja, Sachen, was ich schon gerade meinte, auch, ne, aussprechen. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass man was gemacht hat und auf Blicke wirklich so einen Heulkrampf bekommen, so, ne? Und, und dann musst du natürlich auch damit erstmal so umgehen und den Raum geben, die Zeit schaffen. Ne? Dann passiert es auch ganz schnell mal, dass wir auch unsere Taktung in der Physiotherapie nicht einhalten, weil wir halt mit Menschen auch zu tun haben. Na, und dann bin ich da auch, zum Glück mittlerweile habe ich auch die Möglichkeiten zu sagen, hey, weißt du was, ne, wir bleiben jetzt nochmal hier, du kannst nochmal in den Raum bleiben, nimm dir die Zeit, die du brauchst, und dann verschieben sich halt die anderen Patienten. Und ich glaube, das ist auch so ein schöner, geschützte Sache dann. Ob es dann im Endeffekt weiß man nicht, aber ich glaube, es ist immer gut, dass da was kommt und dass man mit dem, was dann gekommen ist, irgendwie wieder weiterarbeiten kann, zu schauen, hey, ne, kann ich da als Physiotherapeutin was für dich tun? Oder genau, müssen wir nochmal gucken, kann ich mein Netzwerk irgendwie bedienen, dass wir dir da helfen, deine Situation einfach zu verbessern, ne?
Mega, ne? Also vielen Dank erstmal für die ganzen Ideen und Einblicke. Ich habe noch einen Punkt so aus diesem Kontext Physiotherapeut, aber vielleicht kriegt man damit auch es hin, so ein bisschen die zum Beachvolleyball über zu swipen oder gerne auch generell zum Sport über zu swipen. Das Thema Entwicklung und Reflexion. Nimmst du dir Zeit dafür ganz bewusst? Und wenn ja, wie schaffst du es oder wie sieht das aus?
Du meinst jetzt für mich alleine, ne?
Ja, für dich, genau. Ja.
Genau, also genau, das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil ich finde es super wichtig. Und wenn das nicht, sag mal, terminiert ist für einen selber, geht das halt unter, ne? Weil man das so am Rennen und machen und tun. Und gerade, glaube ich, auch mein physiotherapeutisches Leben aussieht. Ich bin ja auch viel unterwegs, dann bin ich wieder zu Hause in Hamburg in der Praxis. Dann bin ich, also man ist ja immer so am Rennen. Deswegen muss ich das ganz bewusst terminieren. Sonst würde das hinten unterfallen. Und das sollte es eigentlich nicht, weil es sehr, sehr wichtig ist. Einmal für mich, für meine eigene Arbeit, aber auch dann, dass die private Katha irgendwie auch noch entspannt schlafen kann, nicht alles mitnimmt und so weiter. Es gibt bei uns sowas wie eine Supervision, dass mir damals oder uns damals im Studium, ich habe noch damals Physiotherapie auch noch studiert, und da wurde uns das auch nochmal gezeigt und auch mit uns durchgeführt, dass es einmal diese Supervision gibt im kollegialen Bereich, wo man halt was bespricht und Fälle bespricht, aber auch für einen alleine. Und das nutze ich. Da gehe ich quasi zu jemanden hin. Häufig ist es auch manchmal sogar die Annette, aber auch mal jemand Externes. Da gehe ich zu jemandem hin und dann schaut man halt, hey, ne, belastet dich was? Hast du Patientenfälle? Die bespricht man dann. Wie bist du damit umgegangen? Wie kannst du eventuell da besser mit umgehen oder anders mit umgehen, dass es dich vor allem auch schützt, aber auch wahrscheinlich für den Patienten eine bessere Situation gewesen wäre vielleicht auch. Oder man wird auch mal bestärkt. Das ist so das eine Setting. Und man kriegt aber dann auch, also zumindest ich habe so Tools, da sind nämlich die Tools, habe ich so Tools bekommen, wie ich mich dann auch selber reflektieren kann. Du kennst Sicherlichkeiten auch gibt. Und da haben wir halt geschaut, was für mich passt. Und genau, da, das mache ich dann hier zu Hause oder beim Spaziergang und gehe das dann halt, ja, wie ein Trainingsplan oder eine Trainingsübung bei mir im Kopf durch und reflektiere. Aber das muss ich mir auch terminieren, weil ich bin ganz ehrlich, das fällt sonst auch hinten rüber, weil es halt ein extra Punkt ist zu meiner Arbeit. Und die Arbeit als Physiotherapeutin ist halt, wie gesagt, leider nicht nur das, was man
an den Patienten ja, die Dokumentationen und man muss Sachen aufschreiben und man muss für Orga machen. Und das deswegen könnte na, das halt sehr schnell runterreißen. Wenn man es dann wieder gemacht hat, ist es so wert, muss ich sagen. Also für alle Beteiligten, also für mich als erster Linie, aber auch für dem Ganzen drumherum. Ja, das kann ich eigentlich fast nur, ich weiß nicht, ob das jeder Physiotherapeut macht, aber wirklich nur empfehlen. Also irgendwie macht es dann auch Spaß, gerade dieses in, auch im Team Supervision zu machen, das auch sehr viel Gewinn bringt, muss ich sagen.
Ja, denke ich auch. Wie häufig machst du das? Bloß mal so ganz grob, um da nochmal einen kleinen konkreten Einblick zu bekommen.
Ja, leider total unterschiedlich. Also ich sag mal so, letztes Jahr, wo ich sehr viel unterwegs war, habe ich die Supervision mit jemandem live gegenüber, ich glaube, ein- oder zweimal nur gemacht. Da habe ich ganz viel von dem gezerrt, was wir uns aber schon erarbeitet haben. Weil ich mache das schon so 5 Jahre ungefähr, so ganz gezielt. Und da habe ich zum Glück schon was gehabt, wo ich so ein bisschen mit mir selber in diese Reflexions- und in die Tools gehen konnte. Ich versuche das sonst aber alle 2 Monate, also ungefähr alle 8 Wochen. Weil dann ist meistens auch so, dass so was angehäuft hat und dass man auch was besprechen kann. Genau, wenn nichts ist, dann ist auch nichts. Man muss nichts besprechen, wenn es nichts gibt, so. Genau.
Ja. Mega, vielen Dank. Hilft uns, ne? Weil das, was du ja auch gerade sagst, sehr oft sprechen wir über Tools und erzählen, was man alles machen kann. Aber wenn wir dann doch nochmal einen Einblick bekommen, wo hilft's, wo kann man es anwenden, wie häufig, in welchem Setting benutzt du es jetzt auch mal ganz praktisch, dann kriegen die Hörerinnen und Hörer auch da draußen mal so einen Eindruck, ja, was man eigentlich auch damit erreichen kann. Genau, deswegen vielen Dank. Ja,
super gerne. Aber es ist halt auch anstrengend, ne?
Ja, also, absolut. Weißt du, ich musste auch halt gleich, ja.
Also ich verstehe das.
Ich musste auch sofort an das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken vom Kahneman denken, dass einfach unser System, unser Kopf ja genauso gedacht ist. Also ja, wir wollen Energie sparen und machen so und wir hustlen und Termine abarbeiten, alles gut, ja, da wissen wir, was zu tun ist. Aber so ein bisschen auch Neudenken, Strukturen, Gedanken, uns selber auch vielleicht mal so ein bisschen kalibrieren, das braucht Energie oder das kostet Energie und das ist per se, das schaffst du auch wahrscheinlich gar nicht häufiger als alle zwei Monate, so in der Intensität dann auch, ne? Vielleicht in einer kleineren Intensität, aber so im Großen und Ganzen, wenn es dann doch irgendwie nahe geht, ist das schon super intensive Arbeit, bin ich bei dir, 100%. Ja,
voll. Und ich weiß ja auch, also von unserer Sportpsychologin, mit der ich auch sehr super eng arbeite, es gibt ja auch Sachen, die muss man jeden Tag machen, um irgendwie eine Veränderung auch zu erzielen. Und das habe ich in so heißen Phasen, wo letztes Jahr auch die Olympischen Spiele war, habe ich es wirklich durchgezogen, weil ich da auch nichts riskieren wollte. Aber genau, das ist genauso anstrengend einfach auch, weißt du, wie dieses, ne, wenn wir sagen, jeden Tag sich mal dehnen oder seine Rumstabi-Übung zu machen, ne? Das fällt einem ja auch super schwer und die wenigsten setzen es halt auch irgendwie um. Und das ist halt auch genau diese mentale Arbeit. Ich finde, also ich persönlich finde es genauso schwer, aber wenn man es dann gemacht hat, ne, daher ist es halt super cool. Man fühlt sich halt auch besser und man merkt auch, dass es bringt ja auch was. Man muss es halt machen.
Hilf uns mal ganz kurz, was hast du da jeden Tag gemacht?
Nee, das verrate ich jetzt nicht, aber es gab so Visualisierungsübungen.
Visualisierung, ja, das reicht ja.
Ja, genau. Also die wir erarbeitet haben auf meine, sag ich mal, Ängste und Sorgen, die ich hatte. Weil jetzt die Olympischen Spiele. Ja, es ging so ein bisschen darum, ist ja ein anderes Venue gewesen, also ein großes Stadion, dass solche Sachen, dass ich mich auf mich konzentriere, dass ich mich da nicht ablenken lasse, in der Situation bleibe und den kompletten Fokus auf das habe, was ich da zu tun habe. Und das ist einfach Physiotherapie und die Athleten und ich sozusagen. Genau, und das ist in so einem Umfeld war ich ja sonst noch nicht. Und genau, da gab es so eine Sache dann auf mich abgestimmt, ja, einfach mit so. Ja, ich glaube, was hatte ich, also meine größte Herausforderung, glaube ich, ist immer Reizüberflutung, dass du das, genau, dann im Hier und Jetzt bleiben und auch nicht dieses Denken, was ist, wenn, also wenn was passiert, weil es ist ja noch gar nichts passiert und ja, und das ist eine ganz große Plattform und 1000 Millionen Menschen können einen sehen, wenn was passiert und das sind dieses, was ist, wenn, ne, und da, genau, da gab es so ganz viele, also nicht ganz viel, aber so 5, 6 Sachen und dann habe ich mich dann da immer hingestellt und habe das geübt vor dem Spiel, Also und auch in der Trainingswoche, die wir da noch hatten. Und ich muss sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich war wirklich bei mir, konnte mich super konzentrieren, habe mich, also es war einfach, irgendwie hat wirklich mega gut funktioniert. Ich weiß gar nicht warum, aber es war perfekt einfach irgendwie, ja.
Ja. Mega. Und da haben wir jetzt quasi auch vom harten Break zu einem Soft-Break hast du es quasi auch geschafft. Und Olympia warst du ja quasi beim Beachvolleyball. Und ich hatte auch die Gelegenheit, zumindest am Venue zu sein und so diesen ganzen Trubel dort mitzuerleben. Deswegen kann ich das auch nochmal mit eigenen Bildern im Kopf sehr, sehr gut nachvollziehen, was du dort meinst mit Reizüberflutung, direkt am Eiffelturm dieses Monsterstadion hingebaut. Dann gleichzeitig aber auch noch vier andere Sportarten da ringsherum. Also super viel war da los. Dann natürlich auch nach 21 das erste Mal wieder Menschen oder ja doch die Massen auch an Menschen, die so ein Sportevent mitträgt. Und dann gleichzeitig muss man ja trotzdem auch sagen, Beachvolleyball zu Olympia ist ja eines der Publikumsmagneten schlechthin, egal jetzt ob nur Paris oder nicht, sondern einfach so aus der Atmosphäre, aus der Sportart, das, was da passiert, bisschen vielleicht auch aus dem Entertainment-Charakter. Was macht Beachvolleyball besonders für dich?
Als Sportart so an sich, meinst du?
Vielleicht, ja.
Ja, also besonders macht es für mich auf jeden Fall die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Das muss ich schon mal so vorweg sagen. Ich weiß, ob das jetzt an Beachvolleyball direkt, aber für mich ist das schon so der Bezug. Und auf mich bezogen als Physiotherapeutin, ich finde halt die Bewegungsmuster sind super facettenreich. Du hast ja einmal die Situation natürlich, dass du schon zwei Individualspieler eigentlich auf dem Feld hast, die schon die gleiche Sportart spielen, aber wenn ich jetzt aus meiner Physiobrille drauf gucke, haben die ja komplett unterschiedliche Anforderungen und Bewegungsprofile. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Das ist halt, dass jeder quasi was anderes braucht, aber irgendwie brauchen sie auch dann trotzdem beide das Gleiche. Ja, und also im Beachvolleyball ist natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt super mein Bereich, aber die mentale Komponente ist da ja nochmal wirklich sehr, sehr massiv auch, ne, weil spielen können die alle auf einem gewissen Niveau, aber was ist dann letztendlich, also wenn sie gesund und fit sind, aber was sich dann letztendlich unterscheidet, ist dann ja schon auch, ich sag mal so, der Kopf, der dann das eine bisschen mehr macht oder das andere bisschen weniger. Genau, und das finde ich eine sehr, sehr Besonderheit ich kenne es vom Schwimmen, ne, da bist du sehr individual gesteuert, nur ich, also ich bezogen und ich bezogen musst du auch sein, Beachvolleyball, aber nicht nur, weil du hast immer noch jemanden zweiten, den du was abgeben kannst oder den du auch unterstützen musst und ja.
Ja, also das kleinstmögliche Team einfach irgendwo ein Stück weit und trotzdem so klein, dass du halt individuell sehr fokussiert arbeiten musst, ja, verstehe ich. Ja. Was macht das ganze Setting so ringsrum? Weil ich muss ja schon noch sagen, Beachvolleyball ist ein Sportart, die viel auch mitgibt in dem Publikum, Stimmung, einfach was da auch passiert, links, rechts.
Ja, ich muss sagen, da genau das ist, das blende ich halt alles aus, ne? Also für mich ist das, ich bin da also zum Arbeiten und klar, natürlich weiß ich, was da drumherum ist und bei manchen Events mehr, bei manchen halt weniger letztendlich. Aber das ist und wäre auch für mich nicht relevant, ne? Also weil, ne, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich muss mich auf das, was ich da mache, konzentrieren und kriege das auch immer alles gar nicht dann im Endeffekt auch mit, ne? Und dass ich kriege es aus Erzählungen mit und alle, oh, krass, Beachvolleyball ist ja richtig eine coole Sportart und wir gucken auf jeden Fall wieder zu und es muss halt super cool sein, wenn du da als Freizeitmensch hingehst und oder als Fan, das ist ja auch das brauchen die ja auch alles und sollen die Sportler auch alles bekommen und sogar noch viel, viel mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit, das haben sie sich alle verdient. Aber für mich als Physiotherapeutin, ich habe da meinen Job zu erfüllen, ich bin mit meinem Team da, wir sind klare Rollen, Trainer, die Sportler, Psychologin, ich, manchmal noch ein Arzt dabei. Und da sind wir so in unserer kleinen, engen Bubble, in einer großen Bubble, dass wir das links und rechts gar nicht so aufnehmen und das ist auch gut so. Also ich bin so gerne nicht im Mittelpunkt und als Physiotherapeutin vor Ort muss ich mich super konzentrieren, also auch bei den kleineren Events und ich will es auch, weil ich halt einen guten Job machen will.
Ja. Würdest du lieber zum Schwimmen bei Olympia in LA oder?
Also mein Herz schlägt definitiv immer noch für den Schwimmsport, aber mein Herz schlägt auch für die Athleten, die ich alle schon jetzt sehr, sehr lange kenne und sehr, sehr lange betreue. Und ich muss auch sagen, oder ich glaube, dass ich mittlerweile eine gute Sportphysiotherapeutin im Beachvolleyball bin und das vermutlich jetzt auch vielleicht auch sogar besser bin als im Schwimmen, ne? Auf jeden Fall würde ich natürlich super gerne den Weg der Athleten bis dahin noch begleiten dürfen. Und dann gucke ich mir halt Schwimmen einfach so im Fernsehen an und freue mich an dieser Sportart. Das ist auch eine sehr, sehr tolle Sportart. Aber ja, das ist mittlerweile übergeschwappt, einfach, dass man da viel, also das Wissen ist auch natürlich gereift über die Jahre, was Beachvolleyball angeht, ne? Und die therapeutische Ausrichtung. Natürlich, jeder gute Sportphysiotherapeut kann sich auch schnell in andere Sportarten hineinversetzen. Aber bis man, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut ist, in einer Sportart brauchst auch ein bisschen, weil du musst viele Sachen so verstehen, die man nicht sofort erstmal so auf der Kappe hat. Genau, und deswegen gehe ich den Weg auch weiter erstmal im Beachvolleyball.
Wie lange machst du es jetzt, Beachvolleyball schon?
Seit 2013. Ich habe damals ja mit Laura und Kira angefangen. Genau. Da hat mich Laura durch einen Zufall, da war ich am Olympiastützpunkt und sie hat mich durch einen Zufall einfach gefragt, hey, ich mache ein neues Team und möchtest du nicht unsere Physiotherapeutin sein? Also in der Behandlung, ne? Und dann meinte ich so, oh, ja, okay, klingt irgendwie gut, schaue ich mir mal an. Meinte sie, ja, wir machen auch noch ein Trainingslager jetzt auf Fuerteventura, komm doch mal einfach mit. Da kommt auch unsere Sportpsychologin mit, die ist auch neu. Und wäre cool, wenn ihr euch ein Zimmer teilen könntet, weil wir haben nicht so viel Geld. Naja, und dann wurden halt Annette und ich in ein Zimmer gepackt. Wir kannten überhaupt nicht. Und dann waren wir so, ja, hi, ich bin Katha. Ja, hi, ich bin Annette. Ja, okay. Und es hat einfach total gut gematcht von Anfang an. Und so bin ich so ein bisschen dann in diese Schiene. Und dann habe ich halt genau den Weg da gemacht. Und seitdem, genau, dann haben die aufgehört. Und dann ging es immer so weiter. Dann haben die Jungs angefragt. Und genau, und so hat man immer Teams um sich herum und aber auch jetzt ein bisschen bin ich auch im, sag mal, Nachwuchsbereich oder ich weiß gar nicht mal, was Nachwuchsbereich, im Perspektivbereich ist, glaube ich, besser, auch tätig und schauen wir mal, was sich da so entwickelt über die nächsten 4 Jahre, was Deutschland da dann vielleicht nach L.A. schicken darf.
Hilf uns nochmal ganz kurz oder auch mir, weil ich bin da immer auch ganz neugierig, wie sind die Strukturen? Bei wem bist du da jetzt quasi, wer heuert dich an, wer engagiert dich? Machen das die Teams in Selbstorganisation, so ein bisschen wie im Tennis? Oder gibt es da auch etwas, was der Olympiastützpunkt macht? Weil Olympiastützpunkt, die Arbeit kenne ich, weil wir in Sachsen relativ eng mit dem Olympiastützpunkt arbeiten. Aber da haben wir zum Beispiel jetzt keine Beachvolleyballer, logischerweise. Und deswegen hilf uns mal ganz kurz nochmal so ein bisschen zu verstehen, wer dort welche Strippen zieht. Ja,
ja, das ist auch ein bisschen eine Mischung aus allem, muss man sagen, ne? Also der Olympiastützpunkt ist ja an sich nur ein Dienstleistungsunternehmen, ne, wo halt alle Sportler sich an den Dienstleistungen bedienen können, müssen sie aber nicht sozusagen. Und bei mir ist es so, oder bei den Physiotherapeuten, die für den Verband arbeiten, also für den Deutschen Volleyballverband, dass die quasi letztendlich, es gibt Maßnahmen, die betreue ich quasi über den Deutschen Volleyballverband. Und dann gibt's aber auch Maßnahmen, die ich über die Teams, da sagen die Teams, hey Katha, kannst du bitte mitkommen? Und dann bezahlen die mich sozusagen. Das ist so ein bisschen mal eine Wechselwirkung, weil natürlich der Verband auch nicht alles abdecken kann oder was abdeckt und die Teams aber eine andere Lösung haben wollen. Und genau, und das ist dann immer so, die beiden sind eigentlich das, die so, ja, die Voraussetzung schaffen. Aber man muss schon sagen, dass die Teams im Beachvolleyball ein sehr hohes Mitbestimmungsrecht oder eine Stimme haben, was ich sehr gut finde. Und da kann man, glaube ich, dem Verband auch nur dankbar sein, dass die zumindest auch auf die Athleten hören und das auch schon, hey, mit wem, also nicht nur in meinem Bereich als Physiotherapeutin, auch in allen Bereichen, was Trainern, Psychologie alles angeht, dass sie ja schon auch die Stimme des Athletens sich anhören. Das ist, glaube ich, nicht überall so der Fall, weil genau, die können ja auch einfach anders entscheiden, weil die letztendlich dann für manche Maßnahmen das Geld einfach dann auch geben, ne? Und das finde ich eine gute Sache und das wird auch von Jahr zu Jahr besser und professionalisiert sich immer mehr und wird dadurch auch individueller.
Hätte ich jetzt auch gedacht, also so intuitiv, dass es ruhig auch Verbände und dann verschiedene ich sag mal so, unterschiedliche Interessen gibt, wo das vielleicht nicht ganz so harmonisch ist.
Ja, eine kurze Ankündigung nochmal. Am 15.03. kann man uns beim Podcast-Festival Leipzig Lauscht treffen. Da sind wir nämlich live vor Ort, Phil, und laufen uns da selber erstmals über den Weg.
Absolut, Benni. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt. Schön, dass du die Einladung bekommen hast, selber als Stargast, hätte ich jetzt fast gesagt, aber definitiv als Podiumsgast mitzudiskutieren zu einem Thema, wie startet man einen Podcast? Und letzten Endes hast du uns ja auch geholfen, unseren Podcast zu starten.
Genau, das Live-Podcasting überlasse ich bis auf Weiteres noch anderen, aber in dieser Diskussionsrunde freue ich mich sehr, ein paar Details über Gründung meines Podcasts und unseres Podcasts draus zu hauen. Und für alle, die es interessiert, 15.03., seid doch gerne dabei. Ich droppe euch hier auch gerne noch einen Rabattcode. Mit dem Code Wellenreiten erhaltet ihr 10% auf euer Ticket. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
In dem Sinne, wir sehen uns am 15. im Werk 2 in Leipzig. Und wenn ihr am 15. keine Zeit habt, kommt am 16. zwar ohne uns, aber trotzdem mit ganz viel spannenden Podcast-Gästen, bin ich mir sehr sicher. Sportfrei. Was ist dein Resümee von Paris? Weil, okay, warte, ganz kurz noch vielleicht ein Einleitungssatz. Ich war ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, du bist zum ersten Mal mit, obwohl du schon so lange auch für einen Olympiastützpunkt und Co. arbeitest. Ja, genau, deswegen erzähl mal.
Ja, also gut, das wissen, glaube ich, auch viele, die in dem Bereich arbeiten. Das ist also die Nominierung für die Olympischen Spiele, das ist eine ganz große politische Entscheidung. Das hat immer leider nicht immer damit was zu tun, egal in welcher Sportart, was die Athleten gerne möchten. Vielleicht damit kann man es vielleicht auch stehen lassen und kurz halten sozusagen. Ja. Das hatte so ein bisschen die Folge, genau, dass ich das erste Mal jetzt offiziell auch nominiert war und als offizielle Physiotherapeutin mit in Paris war. Mein Resümee, um das kurz auch kurz zu halten, da kann man natürlich auch ganz lange drüber reden. Also ich glaube definitiv, das war so das intensivste und emotionalste berufliche Erlebnis, was ich bisher hatte als Sportphysiotherapeutin. Da zerrt man definitiv noch sehr, sehr, sehr lange von. Ich hätte echt auch nicht im Vorfeld gedacht, dass es so intensiv auch ist. Also von den Emotionen her. Also man hat da wirklich Emotionen gespürt, die... Ich weiß gar nicht, wo in meinem Körper die stattgefunden haben, die ich also noch nicht kannte. Und natürlich muss man ja trotzdem da unterstützen und seine Rolle. Und also das war auch der Wunsch von Athleten. Wir hatten ja vorher Gespräche gehabt, im Team auch, mit allen Beteiligten im Team, was deren größten Wunsch war. Und der größte Wunsch war eigentlich, ja, Katha, bleib genauso, wie du bist. Mach deinen Job so wie immer und sei so, wie du immer bist. Und bring auch deine Sprüche so wie immer. Also alles sollte ja ganz normal sein. Und das haben sich ja von allen Beteiligten gewünscht. Und natürlich wissen wir auch, das ist ja nicht normal da. Also normal im Sinne, das ist alles anders. Und bei uns im Team zum Beispiel haben ja nur Clemens war schon mal bei den Olympischen Spielen und Laura und alle anderen von Athleten waren ja noch nie bei den Spielen. Okay. Das heißt, die waren alles so Neulinge. Und ja, natürlich haben wir so getan, als wäre alles normal, aber natürlich... war auch manchmal nichts normal. Und wir haben auch manchmal gut gelacht, wo wir dann auch mal darüber gesprochen haben zwischendurch. Nee, ist nicht normal. Nee, krass oder ja. Und dann war wieder, okay, lass uns wieder normal sein. Genau, das war super intensiv und total unabhängig auch von den Leistungen, die Athleten da auch gezeigt haben. Ja, also ich bin einfach nur dankbar, glaube ich, dass ich das machen durfte auch. Ich weiß natürlich auch klar, also dankbar, man hat ja auch was dafür geleistet und so weiter, aber dass dann im Endeffekt alles so zusammengekommen ist, am Ende liegt dann ja auch nicht in meiner Hand oder auch nicht in irgendwelchen Athletenhänden, dass ich dann auch nominiert worden bin, auch dann, dass es auch irgendwie Paris war, also in Europa, dass das mit den Athleten war, mit denen ich auch wirklich so lange schon eng zusammenarbeite. Ich fand es auch schön, nochmal mit Laura die letzten Spiele betreuen zu dürfen. Aber auch die Jungs, die ich schon ganz lange auch betreue. Und gut, die haben natürlich auch nochmal da wirklich was rausgehauen, muss man sagen. Das war dann natürlich auch nochmal super beeindruckend. Aber auch mit dem Team. Also
ja, wir, das war also das Team, um das Team, ne? Da alles, hat alles gepasst mit den Trainern, also alle Beteiligten, Sportpsychologen, der Sportdirektor, auch die vom Verband dabei waren. Das war wirklich eine ganz tolle Wertschätzung auf Augenhöhe und auch mit unserem Arzt, den wir dabei hatten. Wir hatten den Arzt hier aus der Halle ausgeliehen, sozusagen, weil ja, es ist also ein Verband und deswegen auch ein Arzt. Und aus bei den Olympischen Spielen brauchst du einen Arzt an der Seite. Bei anderen Events brauchen wir es immer nicht. Und deswegen fahren wir auch eigentlich in der Regel immer ohne Arzt. Genau, ja, und es war einfach so intensiv, dass man, auch wo man dann wieder da war in Hamburg oder bei uns in Deutschland, wir hatten dann auch noch ein paar andere Events, aber dann so im Herbst, da hat man erst angefangen, das Ganze so auch wirklich zu verarbeiten, ne? Und dann hat man wirklich auch erst gemerkt, da kommen wir wieder zu diesen Reflektieren und was das Mindset eigentlich auch macht, weil in der Zeit ist man nur gerannt, ne? Also man hat, wir waren ja auch wirklich von Anfang bis Ende da, also in Paris, damit kannst du ja auch nicht rechnen. Das heißt, wir haben ja auch wirklich alles mitgenommen, von der Eröffnungsfeier bis zur Abschlussfeier oder Deutsches Haus und ja, die Athleten, auch deren Emotionen waren ja auch andere, die nimmst du ja auch mit auf, so, und dann ist man irgendwann wieder in Deutschland und dann fängt man erstmal an, das Ganze so zu verarbeiten und das ist dann auch teilweise auch nicht einfach. Also ich hatte auch so ein paar ich sag mal Situationen, wo ich dachte, Mensch, das, was mache ich eigentlich jetzt? Also jetzt hast du irgendwie so das Größte erreicht in deiner beruflichen Karriere, also gedacht, dass man das Größte ist in meiner Sportphysiotherapeuten-Dasein. Was mache ich eigentlich jetzt? So ein bisschen so eine Leere stellte sich auch irgendwie ein. Und genau, und da habe ich dann aber auch intensiver meine Supervision auch wieder wahrgenommen, weil ich glaube, ich weiß, du kennst das ja auch, es gibt ja auch dieses Phänomen, ne, nach den Olympischen Spielen, gerade bei
Post-Olympia-Depression, genau, ja.
Ja, genau, und das ist bei den Athleten, ist das ja total bekannt, aber ich würde mal auch mal so die Stimme dafür erheben, dass es auch beim Staff eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und da hat der DOSB uns auch super aufgefangen. Also die haben uns auch ein Angebot geschaffen, wo man sich an die wenden konnte. Das also war auch sehr, sehr, war ich sehr dankbar für, sehr wertschätzend, dass sie es nicht nur für die Athleten eröffnet haben, sondern auch für das Staff. Beim Endeffekt muss man, glaube ich, auch sagen, für uns im Staff ändert sich ja meistens immer gar nicht viel hinterher. Also wir gehen dann zurück in unseren Job. Im besten Fall auch müssen wir viel arbeiten, um wieder Geld zu verdienen und müssen hier einfach wieder tun und das, was liegen geblieben ist, aufarbeiten und eigentlich sofort weiterrennen.
Funktionieren, und, ja.
Ja, genau. Also das war, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, also, aber das gehört auch zu dieser Reise Olympische Spiele, auch wenn das total positiv alles war. Und ich da sehr dankbar für bin, für das hinterher bin ich auch dankbar, das stimmt, also ist auch eine Erfahrung, ne, und bin dankbar, dass da auch Leute da waren, die uns und mich dabei kurz unterstützt haben und gesagt haben so, hey, es ist total normal, dass du dich so fühlst und guck doch mal das und das und das und das war irgendwie schön, also, ja.
Jetzt sind wir ungefähr so ein halbes Jahr wahrscheinlich so danach, diesem ganzen Prozess und so ein bisschen hast du so meine Frage vielleicht auch schon gelesen, weiß ich nicht. Welches Ziel hast du noch oder welche Richtung denkst du? Weil das, was du gerade gesagt hast, kann ich 100% nachempfinden, dass man irgendwie so gefühlt alles erlebt hat, so im Sinne von, das, was man ja das erste Mal macht, ist ja immer etwas Besonderes. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch eine Herausforderung, so diese eigentlichen Werte dahinter zu erkennen. Warum mache ich das eigentlich? Was gibt mir der ganze Scheiß, sorry, was gibt mir der ganze Spaß? Weil es eben nicht nur Spaß ist, sondern auch anstrengend und mit den ganzen Herausforderungen, die du gerade so wundervoll beschrieben hast, besetzt ist. Das heißt, was denkst du, was ist für dich so ein bisschen vielleicht so das nächste Etappenziel oder was ist vielleicht auch als Erkenntnis das Warum du das überhaupt machst?
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Und über die habe ich mich auch, die habe ich mir selber natürlich auch stellen müssen. Man denkt ja in so einer olympischen Sportart eh immer zyklusorientiert, also von einem Zyklus zum nächsten so. Das heißt, ich wusste auch schon, ja, wenn ich mich jetzt nochmal entscheide, diesen Weg weiterzugehen, sind es wahrscheinlich auch nochmal 4 Jahre. Und damit habe ich mich auch sehr lange beschäftigt und in der Tat auch sogar bis Mitte Dezember war es auch gar nicht klar, was ich möchte, was das Team und die Athleten möchten. Also in erster Linie müssen die Athleten natürlich auch sich nochmal für mich auch entscheiden, letztendlich, ne? Also es wenn ich das machen möchte, aber die Athleten mich nicht mehr wollen, dann ist auch irgendwie nicht so super. Aber in dem Falle wollten die Athleten auf jeden Fall weiter auch mit mir arbeiten. Und ich habe auch dazu, also auch ja gesagt, ich würde es auch gerne weitermachen. Genau, und ich glaube, die Motivation dahinter ist für mich, also für mich ist es, sag mal, egal, in Anführungszeichen, was die erreichen. Ne? Also es ist ja nicht meine Aufgabe, welche Erfolge sie irgendwie haben. Die kann ich auch nicht beeinflussen und da sehe ich mich auch überhaupt nicht. Für mich ist eigentlich so das, was kann ich halt dazu beitragen. Und das ist auch das, was mich jetzt motiviert. Also mich motiviert wirklich so dieses nächste Level, hey, was kann ich dazu beitragen, dass die Athleten gesund bleiben? Weil die sind jetzt an so, sag mal, in der Weltspitze zumindest die einige angekommen, aber sie müssen sich da ja irgendwie auch etablieren und halten. Und da wird der Aspekt halt, wie erhalte ich die Gesundheit für den Athleten immer höher? Weil die müssen jetzt nicht noch höher springen oder eine bessere Rumpfstabi oder sowas haben. Natürlich müssen sie die erhalten. Aber das Thema Verletzungen oder Verletzungsrisiko, sowas kommt ja immer mehr im Vorschein. Und das ist dann auch eine andere Aufgabe für mich, also diese salutogenetische Aufgabe letztendlich. Hey, was kann ich tun, damit die Gesundheit erhalten bleibt? Und das wird auch daher ein bisschen anderes Arbeiten als Physiotherapeutin oder Sportphysiotherapeutin, nochmal mit einem anderen Anspruch auch daran zu gehen. Und deswegen ist es wieder spannend und neu und individuell und es fordert mich, weil es muss mich immer irgendwie fordern und die Athleten fordern mich auch schon, weil am besten muss es ja immer jetzt sofort alles weg sein und schnell und am besten gestern passiert sein. Genau, das ist das, was mich persönlich fordert, weil ich glaube schon, ich kann mein Wissen weiterhin mit den Herausforderungen stärken und größer werden lassen. Das ist ein so ein Punkt. Es sind auch immer noch die richtigen Athleten, die weitermachen und die richtigen Trainer. Das ist auch was für mich sehr wichtig ist. Ich bin dann doch sehr harmoniebedürftig, auch im beruflichen Umfeld, weil, hast du es ja auch gerade gesagt, ne? Man macht es einfach als, es ist ein Herzensprojekt, ne? Das ist jetzt nicht, womit ich mein Geld verdiene. Und deswegen muss halt auch alles drumherum passen. Also es müssen dann auch die Menschen passen. Und die Menschen sind nicht nur die Athleten, sondern alle, die um den Athleten rum sind. Genau, und das alles so ein bisschen hat dazu beigeführt, dass ich dachte, Mensch, es kitzelt irgendwie, ich habe doch noch Bock, so, es brennt irgendwie doch, mit denen nochmal was zu entwickeln oder die da zu halten, wo sie jetzt sind. Und die Perspektivathleten, bei denen ist natürlich ein bisschen anders, da habe ich eine ganz andere Aufgabe. Es ist dann doch wieder sehr facettenreich. Mhm. Und ich glaube, das hat mich dann im Endeffekt, plus dieses Gefühl in mich drin, ich glaube, das ist so von früher so Leistungssport und Sport. Ja. Weil es muss ja auch Leute geben, weißt du, die das machen, die dafür brennen, die das als Herzensprojekt machen, weil der Sport ist nun mal so, wie er ist und es wird nicht auf einmal sehr viel mehr Geld ausgeschüttet oder irgendwas anderes verteilt, aber trotzdem finde ich, ist der Sport eine super, also es ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Gesellschaft, also dieser Sport und da sehe ich mich, das sind irgendwie meine Werte und meine Normen, dass ich da irgendwie was Kleines am Ende des Tages dazu beigetragen haben könnte, dass die ihre Leistungen da und die Erfolge bringen und irgendwie ein tolles, auch ein Vorbild für die Gesellschaft sein können. So, das ist, glaube ich, ja so meins, wie ich da so drüber denke.
Mega, also da ein besseres Schlusswort können wir doch eigentlich gar nicht haben. Da teilen wir quasi die Werte, dass der Sport irgendwie doch ein bisschen mehr auch Wertschätzung und Aufmerksamkeit verdient hat, als nur das einem Ergebnis oder einem Rekord hinterher zu rennen, sondern eben genau das, was du gerade auch so ein bisschen sagst. Das ist auch ein großer Antreiber, ein großes Motiv für mich persönlich, zu sagen, Mensch, da wir können so viel über den Sport in die Gesellschaft tragen und auch an Persönlichkeit und persönlichen Entwicklungen arbeiten. Deswegen, da gilt es auch mehr hinzugucken. Und dafür gilt es auch mehr, Gelder so ganz gesellschaftlich, sage ich mal, zu mobilisieren. Und da, wie du ja auch gerade gesagt hast, ne, also wenn du schon sagst, davon wirst du nicht reich, mit jemandem, der 24/7 für vielleicht 2-3 Wochen irgendwo mit jemandem unterwegs ist, dann ist es auch nochmal so ein Statement, dass das Staff ringsrum das natürlich so macht, dass es davon leben kann, aber gleichzeitig mit ganz, ganz viel Passion, Leidenschaft und Energie getragen wird. Und das ist doch auch ein schönes Statement, was wir hier nochmal mit nach außen tragen können.
Absolut.
Katha, vielen Dank. Wie gesagt, ich würde das jetzt hier mit deinem wundervollen Schlusswort beenden und unsere Folge. damit so langsam zum Ende kommen lassen und gleichzeitig vielleicht nochmal dir die Möglichkeit geben, vielleicht so ein paar letzte Worte zu wählen, auf die du Bock hast.
Macht alle Sport.
Ja, sehr gut. In dem Sinne, sportfrei, sportfrei und bis bald und zur nächsten Folge. Danke dir, bis dann.
Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei SpoMind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extra-Seite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen und zwar weise.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.